Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 13. März 2013 zum Thema Frisst die Finanzkrise die EU? Zu Gast ist Kurt Beyer, Experte für Wirtschafts- und Finanzpolitik. Gastgeberin ist Ursula Rockenschaub.
Ich darf Sie herzlich begrüßen im Kepler Salon. Bevor ich meinen Gast vorstelle, noch kurz ein paar organisatorische Angelegenheiten, wie ich gesehen habe. Mit Trinken, glaube ich, sind alle versorgt. Ich glaube, das haben wir abgedeckt. Ist während der Veranstaltung immer ein bisschen schwierig. Dann darf ich hinweisen auf Audioaufnahmen, die jetzt neu wieder gemacht werden. Also Sie sehen nur die Kameras. Das ist für die Homepage von Kepler Salon. Es wird mitgefilmt. Und dann im Anschluss darf ich vielleicht hinweisen, wann wir dann die Diskussionsrunde eröffnen, dass wir mit Mikrofon arbeiten, weil alles aufgezeichnet wird. Der Ton wird dann aufgezeichnet. Dann können die Leute zu Hause das auch mithören. Ich darf mich kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Ursula Rockenschaub. Ich habe Kommunikationswissenschaften und Politik studiert und bin auch ausgebildete Kulturmanagerin und jetzt schon seit 10 Jahren beim Fernsehen als Redakteurin tätig und bin sehr für Politik und Wirtschaft natürlich beruflich auch sehr interessiert. Darf jetzt meinen Gast begrüßen. Neben mir hat Dr. Kurt Beyer Platz genommen. Er ist wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff. Er hat Rechtswissenschaften, Englisch-Dolmetsch, internationale Beziehungen und Volkswirtschaftslehre studiert. Von 1971 bis 1995 war er am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung als Finanzexperte tätig. 1995 wechselte er als Gruppenleiter für österreichische und internationale Wirtschaftspolitik ins Finanzministerium. Von 2002 bis 2004 war er als Exekutivdirektor der Weltbank und von 2008 bis 2012 Board-Direktor für Österreich, Bosnien, jetzt muss ich doch aufzählen, Bosnien, Herzegowina, Zypern, Israel, Kasachstan und Malta in der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, kurz EBRD, in London tätig. Seit 2012 ist Dr. Kurt Beyer jetzt am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung in Wien. Er unterrichtet auch in verschiedenen österreichischen und internationalen Universitäten, hat irrsinnig viel schon publiziert in Fachzeitschriften und er führt einen Blog und zwar auf WordPress, kurtbeyer.wordpress.com, wenn das jemanden interessiert, kann man da gerne mal reinschauen. Also jeder Gast herzlich willkommen, nehme ich an. Heutiges Thema, frisst die Finanzkrise die EU? Klingt sehr spannend, ist momentan glaube ich sehr aktuelle spannende Frage, blickt man nach Griechenland, Italien, Spanien, also es gibt glaube ich viele Länder aufzuzählen, wo es gerade frisst, sage ich mal, darf ich Sie um Ihren Vortrag bitten.
Danke vielmals für die Einladung und für die Vorstellung. Der Titel Frisst die Finanzkrise, die EU ist natürlich ein bisschen drastisch gewählt. Krisen fressen sehr selten irgendwen und auch die EU wahrscheinlich nicht. Aber worüber ich ganz kurz oder mit Ihnen sprechen möchte, ist, wie wirkt sich die Finanzkrise auf die EU bzw. auf die Eurozone aus und wie wirkt sich letztlich, wie wirkt die Eurozone EU auf die Finanzkrise zurück, wo gibt es offene Baustellen und wohin sollte die EU und die Eurozone gehen, wenn es nach mir, aber nicht nur nach mir, sondern nach vielen anderen Leuten auch ginge. Ich glaube, die Hauptrichtung, die sich zeigt, ist, dass die Krise, so wie sie sich entwickelt hat, die Unvollkommenheiten in der EU und in der Eurozone besonders stark sichtbar macht, sowohl in der institutionellen Ausgestaltung der EU bzw. Eurozone als auch und noch wichtiger wahrscheinlich im Inhalt der Wirtschaftspolitik. Ich fange mit der Wirtschaftspolitik an. Die EU und Eurozone waren wirtschaftspolitisch von Anfang an, zumindest seit es die Eurozone gibt, fast ausschließlich auf Budgetkonsolidierung als wirtschaftspolitisches Ziel ausgerichtet. Sparprogramme, Sie haben es alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler miterlebt, gibt es also seit, ich weiß nicht, wie viele schon seit es die Eurozone seit 1999 gibt. Und irgendwo diese Ausrichtung der Wirtschaftspolitik ist jemand, also der so alt ist wie ich und vielleicht einige von Ihnen, die nicht ganz so alt sind, können sich noch erinnern, dass es in den schlechten alten Zeiten ein viel breiteres Spektrum der Wirtschaftspolitik gegeben hat. Man hat gesprochen über Wachstum und Beschäftigungsförderung, über eine ausgeglichene Leistungsbilanz, niedrige Inflation, und eine vielleicht akzeptable Einkommensverteilung. Und gewisse, natürlich war auch Budgetpolitik irgendwo in diesem magischen Fünfeck, hat das damals geheißen, ein Teil davon. Die EU hat sich eigentlich auf ein Ziel hauptsächlich festgelegt, aus Gründen, über die man dann lange diskutieren kann. Und das ist eben, Budgets müssen in Ordnung. Die Budgets der Staaten, der EU-Staaten, der Eurozonenstaaten müssen in Ordnung gebracht werden. Die anderen Ziele gibt es zwar in irgendeiner Form in den ganzen EU-Papieren und auch Entscheidungen der europäischen Räte. Vor allem also seit 2010 gibt es also Europe 2020, in dem auch Wachstums- und Beschäftigungsziele drinnen sind, über die auch die Länder regelmäßig berichten müssen, aber die Nichterfüllung dieser Ziele bleibt eigentlich folgenlos. Auch in der EU-Verfassung, in der ganzen Fastheit, sind Sanktionen oder irgendwelche gröberen Auswirkungen davon überhaupt nicht vorgesehen. Aber wenn sie die Budgetziele nicht erreichen, gibt es ein sehr ausgefeiltes Instrumentarium an Sanktionen. Das ist zwar bisher nie wirklich zum Tragen gekommen, aber in den Büchern steht's und es wird also bei jedem ECOFIN-Rat, also Rat der Finanzminister, immer wieder betont, wie wichtig die Zielerreichung ist, denn die allmächtigen Finanzmärkte verlangen vor allem von den Staaten, dass sie ihre Budgets in Ordnung bringen. Wenn das ist, es wird nicht genau gesagt, aber dahinter scheint also irgendwie das Paradies zu warten. Nur das Paradies, wie wir alle wissen, vielleicht auch als kein sehr gläubiger Mensch, das kommt wahrscheinlich nie oder es ist so weit weg, dass es nicht wirklich handlungsanleitend im Moment ist. Also jedenfalls die Message irgendwie hier ist, die EU-Wirtschaftspolitik und die Eurozonen-Wirtschaftspolitik ganz besonders ist eigentlich fast ausschließlich auf Budgetkonsolidierung ausgerichtet und hat vollkommen undefiniert, auch in der Wirtschaftstheorie gibt es das nicht, als Ziele dahinter irgendwie, wenn das in Ordnung wäre, dann wäre alles gut. In den ganzen Institutionen der EU gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die also besonders durch die Krise sichtbar gemacht wurden. Es gibt eine gemeinsame Geldpolitik, das kann man überall lesen. Es gibt die Europäische Zentralbank, die eben für die Geldpolitik in den Euro-Staaten, Eurozonenländern zuständig ist. Einheitliche Geldpolitik, aber es gibt eben kein gemeinsames Pendant dazu. Es gibt keinen europäischen Finanzminister, mit dem eigentlich über die gemeinsame Ausrichtung von Geldpolitik und Fiskalpolitik verhandelt werden könnte. Es gibt zwar eben diese im Stabilitäts- und Wachstumspakt für jedes einzelne Land ausgeführten Budgetkonsolidierungsziele, aber es gibt niemanden, der das aufaggregiert auf die ganze EU und irgendwie für die ganze Eurozone einen, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, optimalen Policy-Mix irgendwie verhandeln könnte, weil eben das Pendant zum EZB-Präsidenten Mario Draghi fehlt. Es gibt keinen europäischen Finanzminister und es gibt auch keinen Gedanken daran, irgendwie über die einzelnen Länderziele hinweg das auf eine höhere Ebene zu stellen. Also es gibt da hier ein gewisses Problem. Das hat man an sich bei der Installierung der Eurozone schon erkannt. Einzelne Länder haben dazu auch Verhandlungen geführt, dass man irgendwie auch einen gemeinsamen Finanzminister bräuchte. Das hat sich aber in den Verhandlungen aufgrund der sehr starken Position der Deutschen Bundesbank, die gesagt hat, wir geben unsere D-Mark nicht auf zugunsten des Euro, wenn irgendwie da eine gemeinsame Koordinierung der Fiskalpolitik passieren sollte, das wollen wir nicht, hat sich also das nicht durchgesetzt. Die zweite Baustelle ist irgendwie die, dass sich es gezeigt hat, seit der Eurozone gibt es einen gemeinsamen europäischen oder Eurozonen-Finanzmarkt. Viele der Banken in der Eurozone werden grenzüberschreitend tätig, haben zum Teil Filialen. Deutsche Banken sind in Griechenland tätig, sind in Spanien tätig, sind zum Teil in Österreich tätig, umgekehrt. Also es gibt eine starke Verflechtung der Banken untereinander. Aber die Regulierungsinstitutionen, die Bankenaufsicht ist massiv national geprägt geblieben. ich war also zum Teil in den Verhandlungen auf europäischer Ebene mit involviert. Die nationalen Notenbanken haben sich ganz massiv dagegen gewehrt, von Anfang an, von Beginn der Eurozone an, dass eine europäische Bankenaufsicht installiert wird. Das Argument war, wir als nationale Behörden kennen unsere eigenen Banken viel besser, wir sind vor Ort, wir können sie überprüfen, wir regulieren unsere eigenen Banken. Es gibt wahrscheinlich dahinter auch ein gewisses Kompetenz- oder Machtproblem. Durch die Einführung der gemeinsamen Geldpolitik und die Etablierung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt haben die nationalen Notenbanken einen Großteil ihrer nationalen Kompetenzen verloren. Sie haben also nichts mehr zu tun gehabt, außer Informationen an die EZB zu liefern. Und jede Institution, die etwas auf sich hält, möchte also nicht unbedingt einen massiven Bedeutungsverlust irgendwie auch in der Öffentlichkeit zugeben, sucht sich zum Teil neue zusätzliche Aufgaben. Das ist leider Gottes ein bürokratisches Grundprinzip, kein Gesetz natürlich, aber irgendwie passiert es da. Und haben sich also zumindest auch dagegen gewehrt, dass die Bankenaufsicht, obwohl man eben einen gemeinsamen Kapitalmarkt und Bankenmarkt angestrebt hat, dass die Aufsicht auf diese höhere europäische Ebene gehoben wird. Es gab zwar zwischen allen nationalen Notenbanken sogenannte Memoranda of Understanding, also irgendwelche Austausch von Noten, wo man einander Informationsverpflichtungen zugestanden hat. Also wenn, was weiß ich, eine deutsche Bankfiliale in Spanien Probleme hatte, auch nicht Probleme hatte und von der spanischen Aufsicht untersucht wurde, hat die spanische Aufsicht sich verpflichtet, dass sie diese Informationen auch den Deutschen weitergibt. Also man hat einen gewissen Informationsaustausch hier gepflogen, aber die Gretchenfrage, wer letztlich dafür zuständig ist, wenn eine Bank in so große Schwierigkeiten kommt, dass sie geschlossen werden muss, wer die Verantwortung dafür trägt und wer auch vielleicht die Ausfallskosten übernimmt, die ist da nie geregelt worden. Und das ist also auch jetzt noch natürlich eine offene Baustelle. Es gibt zwar jetzt den Grundsatzbeschluss, eine europäische Bankenaufsicht zu installieren. Das ist eine der Lehren, die die Europäische Union und die EZB aus der Krise gezogen hat. Aber bisher sehr viel mehr als diesen Grundsatzbeschluss gibt es nicht. Die Arbeitsteilung zwischen den weiter bestehenden nationalen Aufsichtsbehörden und der europäischen Ebene ist vollkommen unklar, soll erst ausgehandelt werden. Es gibt Ideen, die von der EZB kommen, dass sie sagen, sie wollen alle europäischen Banken beaufsichtigen, das heißt also eben auch vor Ort irgendwie die Bücher schauen und eben Regulierungsinstitutionen und Vorgaben machen. Es gibt aber die sich wahrscheinlich durchsetzende der Geschichte, dass die Europäische Zentralbank nur die größten, 17 größten Banken in Europa, die also als systemisch relevant für Europa definiert werden, nach irgendwelchen Kennzahlen beaufsichtigen werden und die ganzen anderen hunderten Banken, die kleineren, auf der nationalen Ebene bleiben. Das ist möglicherweise wieder ein Problem, weil ob die Regeln und die Art der Durchführung dann auf der nationalen Ebene in Zypern, in Malta, in Österreich gleich ist wie die von Frankfurt vorgegebenen, ist sehr zweifelhaft. Das Problem natürlich ist auch, dass die Verflechtung der einzelnen Nationalstaaten mit den eigenen Banken sehr, sehr stark ist. Wenn Österreich zum Beispiel, und das trifft auf alle Ländern auch so zu, sich verschulden muss, also Anleihen der Staat, Bundesanleihen begibt, dann wird das durch die österreichischen Banken durchgeführt. Die österreichischen Banken übernehmen diese Anleihen und verkaufen sie quasi weiter an das Publikum, beziehungsweise halten sie selbst im Portfolio und kriegen dafür nicht unbeträchtliche Fees, also Gebühren. Jetzt heißt das natürlich, die österreichische Bundesregierung ist letztlich von den Banken und ihrem Goodwill, diese Anleihen weiterzugeben oder zu verkaufen oder auch die Zinsen, die dafür verlangt werden, zu bestimmen, sehr, sehr stark abhängig. Jetzt kann man natürlich sagen, die österreichische Bankenaufsicht, die also irgendwo auch in diesem Verbund drinnen steckt, wird möglicherweise österreichische Banken nicht so streng behandeln, wie sie zypriotische Banken behandeln würde. Deswegen ist vielleicht die Hebung der Aufsicht auf die europäische Ebene in dem Sinne sinnvoll, dass es diese enge Verflechtung, auch politische Verflechtung zwischen den nationalen Banken und dem Staat nicht so stark gibt. Auf der anderen Seite natürlich sind die Leute in Frankfurt weiter weg von was weiß ich, Österreich und kennen die Banken nicht so. Aber also das ist jedenfalls noch ein langer offener Streit. Und natürlich ist noch immer die Frage nicht geklärt, wer im Konkursfall wirklich das Ausfallrisiko übernimmt. Wenn also alle Banken auf europäischer Ebene geregelt werden und die Europäische Zentralbank draufkommt, die Bank X im Lande Y ist nicht mehr, also ist konkursreif im Grunde, hat also aus irgendwelchen Gründen massive Probleme, wer übernimmt die politische Verantwortung dafür, kann das die EZB übernehmen, dass diese Bank in Österreich vielleicht geschlossen werden muss. Also da geht es auch um Souveränitätsrechte und um alle möglichen wirtschaftlichen Geschichten. Ein weiterer Punkt, der sich in der Krise gezeigt hat, ist, die Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union und in der Eurozone sind äußerst langwierig. Es müssen eben 17 Länder oder auf der EU 27 Länder zustimmen. In vielen Bereichen gibt es zwar keine Einstimmigkeitsregeln, aber es gibt trotzdem ein Prinzip, dass man Staaten, wenn es um ihre wichtigen Anliegen geht, nicht überstimmt, also ein Konsensprinzip. Das führt meistens dazu, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, nicht unbedingt die funktional besten Entscheidungen sind, sondern die auf der kleinsten gemeinsamen Ebene, auf die man sich einigen kann. Und die Entscheidungen dauern sehr, sehr lange. Man muss eben 27 Finanzminister oder Staatschefs einbinden oder andere Minister einbinden. Es muss die Kommission zustimmen, die natürlich auch eigene Interessen vielleicht hat, die nicht unbedingt mit denen der Minister konform gehen. Und immer stärker in den letzten Jahren wird auch das Europäische Parlament, also demokratiepolitisch glaube ich sehr, sehr positiv, muss auch zustimmen. Es gibt zwischen diesen drei EU-Institutionen, Parlament, Kommission, Rat, natürlich auch ein Gerangel um Machtpositionen. Jeder möchte in allen Belangen, die wichtig sind, mitreden. Jeder möchte eigentlich das haben, dass seine von ihm, von seinem Gremium getroffene Entscheidung die ist, die sich durchsetzt. Da müssen immer wieder Kompromisse gesucht werden. Also das dauert endlos lang. Das wäre nicht so schlecht, wenn die EU allein auf der Welt wäre und niemand anderer davon betroffen wäre. Aber es gibt halt sehr viele andere Akteure in der globalen Wirtschaft. Die USA als größte Wirtschaft der Welt, die aufstrebenden Länder wie China, Indien, die also auch schon sehr, sehr groß sind und stark sind und viele andere auch, die deutlich schneller reagieren auf die Entscheidungen oder auf die Vorkommnisse in der ganzen Welt. Die EU ist langsam, ist schwerfällig und eben kommt sehr oft nicht zu einer sehr guten Lösung. Ich habe also da wenig Ideen, wie man das verbessern könnte. Natürlich kann man sich im stillen Kämmerlein alles Mögliche überlegen, aber natürlich politische Entscheidungsstrukturen zu ändern, ist wahnsinnig schwierig, vor allem also wenn es um wichtige Dinge geht und wenn 27 Akteure, auch nur die einzelnen Länder, die Kommission und die, ich weiß nicht genau, wie viele europäische Parlamentarierinnen und Parlamentarier es gibt, da mitreden. Also das dauert alles lang und die Entscheidungen sind nicht gut. Die EU ist natürlich nicht nur eine riesige Baustelle, also ich glaube, ich möchte nicht zu pessimistisch hier sein und sie hat letztlich auch in gewisser Weise auf die Krise, die jetzt also seit 2008, also immerhin das fünfte Jahr jetzt fortdauert, auch reagiert. Allerdings hat sie meiner Meinung nach sehr unpassend reagiert. Sie hat im Grunde die Ausrichtung ihrer Wirtschaftspolitik auf diese Budgetkonsolidierung deutlich verstärkt. Es gibt eben eine herrschende Meinung in der EU, die hauptsächlich vom größten EU-Land und Euroland Deutschland und deren Vertretern vertreten wird, aber die österreichische Bundesregierung schließt sich dem fast hundertprozentig an, obwohl sie zum Teil andere parteipolitische Ausrichtung hat. Und auch viele andere Länder schließen sich dem erstaunlicherweise an, die eben sagen, die Krise zeigt eben, oder die Krise ist deswegen, einer der Krisengründe ist eben, dass die Länder so hoch verschuldet sind und so hohe Budgetdefizite haben. Wir waren zu nachlässig bei der Budgetkonsolidierung vor der Krise. Wir haben die Sanktionen nie angewandt. Auch Deutschland selbst war das erste Land, das die Kriterien im Jahr 2002 verletzt hat, ohne Folgen. eben, und wir müssen eigentlich eben diese Sache ernster nehmen, und wenn wir ordentlich Budget konsolidieren, dann, wie gesagt, dann kommt also das Paradies dahinter und dann kommt der Wirtschaftsaufschwung und alle sind happy und es gibt also keine Arbeitslosen mehr und so. Ökonomen wissen und auch viele Leute, die betroffen sind, wissen, dass das offensichtlich nicht so funktioniert. Auf der einen Seite ist eben diese einseitige Ausrichtung auf die Budgetkonsolidierung eine vollkommen inadäquate Wirtschaftspolitik. Auf der anderen Seite sieht man immer mehr, dass in den Ländern, die besonders von der Krise betroffen sind, Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, Irland, die Bevölkerungen die Budgetkonsolidierungspolitik nicht mehr mittragen. Es gibt in vielen dieser Länder massivste Demonstrationen, es gibt massivste Verarmungen in einzelnen Ländern und auch in Ländern, in denen die Demonstrationen nicht auf der Straße mit der Polizei ausgetragen werden, gibt es immer mehr Zulauf zu Parteien, die sehr unkonventionell irgendwie sehr einfache Lösungen vorschlagen, die also in vielen Bereichen als populistische Parteien gesehen werden und deswegen, glaube ich, von vornherein abgetan werden. Aber ich glaube, dass auch das Anzeichen sind, dass große Teile der europäischen Bevölkerung diese Art der Politik, die ihre Eliten und die EU ihnen aufoktroyieren, nicht mehr tragen wollen. Und letztlich kann man natürlich von den Bevölkerungen Opfer verlangen, aber ich glaube, es ist plausibel, Leute sind bereit, Opfer zu bringen, wenn sie irgendwo sehen, dass es wirklich Licht am Ende des Tunnels gibt oder irgendwelche Zukunftsaussichten gibt. Die EU ist bisher nicht in der Lage und auch die einzelnen nationalen Regierungen sind nicht in der Lage, den Bevölkerungen, die betroffen sind, klarzumachen, dass diese Art der Wirtschaftspolitik doch zu irgendeiner Verbesserung der Lebensumstände in 1, 2, 3 Jahren führt. Also diese Heilsversprechung, wir müssen nur Budget konsolidieren, dann wird alles gut werden, weil die Finanzmärkte das von uns verlangen, das glauben immer weniger Leute und protestieren ganz massiv dagegen. Und ohne politischen Rückhalt funktionieren solche Politiken auch nicht. Und es zeigt sich immer mehr, das ist natürlich die andere Geschichte, dass letztlich auch, obwohl in vielen Ländern jetzt seit Jahren massiv Budget gespart wird, konsolidiert wird, Budgetausgaben eingespart werden, letztlich die Schuldenquoten noch immer weiter steigen. Schuldenquote heißt eben Schuld dividiert durch Bruttonationalprodukt, weil die Bruttonationalprodukte, also der Zähler ist oben, der Nenner stärker sinkt, als oben die Ausgaben zurückgehen können. Also es ist eine Politik, die sich auch rein, wenn man so will, arithmetisch nicht ausgeht, aber sie geht sich eben nicht aus, weil durch diese massive Einsparungspolitik die Wirtschaften nicht mehr wachsen, dadurch die Steuereinnahmen, die einen Teil der öffentlichen Ausgaben finanzieren sollten, zurückbleiben und damit eigentlich das Ziel, die Budgetdefizite, also die Differenz zwischen Budgetausgaben und den Einnahmen über Steuern und Abgaben, diese Lücken nicht geschlossen werden. Also sogar in der eigenen Logik funktioniert diese Politik nicht. Und das wird jetzt doch langsam, aber sicher, glaube ich, auch von den europäischen Institutionen gesehen. Also ich komme dann noch ein bisschen darauf weiter zurück. Ich habe gesagt, es gibt auch Fortschritte in der sogenannten Bankenunion, also dass man eben zumindest die Aufsicht über die Banken, über den Finanzsektor auf die europäische Ebene heben will. Da gibt es zwar noch eben viele Dinge und Details, die sehr wichtig sind zu erledigen, die Arbeitsteilung mit den nationalen Behörden, welche Kompetenzen die haben soll, welche Sektoren alle beaufsichtigt werden sollen. Es ist eben so, dass heutzutage auch nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt im Grunde der Teil des Finanzsystems, der überhaupt nicht reguliert wird, sogenanntes Schattenbanksystem, ungefähr gleich groß ist, mindestens gleich groß ist wie der offizielle Teil. Es gibt also eine ganze Reihe von Institutionen, die Finanzgeschäfte gemacht haben und machen, die keiner Regulierung unterliegen. Und da ist die Frage, soll man die einbeziehen oder nicht? Welche Instrumente und so weiter sollen hier zum Zuge kommen? Es ist als Bankenhilfsfonds, wenn man so will, ein europäischer Stabilitätsmechanismus mit 500 Milliarden Euro netto aufgestellt worden, der also Banken, die in Schwierigkeiten kommen, Geld nicht schenken, sondern also natürlich als Kredit geben kann, zu niedrigen Zinsen allerdings. Nur ist es allgemeiner Konsens, dass es etwas, 500 Milliarden ist natürlich ziemlich viel Geld. Das ist fast doppelt so groß wie das österreichische Bruttonationalprodukt in einem Jahr. Aber dass der zu klein ist, wenn es wirklich um die Banken großer Länder geht. Das reicht zwar für Griechenland und für Zypern möglicherweise, wenn das jetzt kommen sollte, und für Irland und Portugal, aber wenn Spanien oder Italien oder sogar Frankreich kommen sollten, dann reicht das Geld dazu nicht aus, weil einfach die Bilanzsummen der zu rettenden Banken deutlich größer sind. Es fehlt allerdings auch weiter eine gemeinsame Einlagensicherung. Also es gibt, jedes Land hat ein Sicherungssystem, das also Spareinlagen der kleinen Sparer vor allem garantiert. Das ist aber sehr unterschiedlich ausgeprägt in einzelnen europäischen Ländern. Und wenn es nicht eine gemeinsame Einlagensicherung gibt, man sieht es am Falle Griechenland, sobald die griechischen Banken vor 3 Jahren in die Diskussion gekommen sind, haben Sparer massiv Geld aus griechischen Banken abgezogen, weil dort die Bankensicherung nicht wahnsinnig lukrativ und groß ist, und haben sie also irgendwo in sichere, angeblich sichere Länder im Ausland gebracht. Griechenland hat also, und die Banken haben damit zusätzlich noch Geld verloren. Man könnte aber eben diese Bankruns verhindern, wenn es die Einlagensicherung auf europaweiter Ebene gleich geregelt würde. Da ist halt nur immer die Frage, wie der Wert zahlt ist. Und da würden wahrscheinlich natürlich dann auch Länder wie Deutschland, Österreich, Finnland letztlich für die Banken und deren Einlagen in den südlichen Ländern garantieren. Und Sie wissen, dass eben die Freude oder der Solidaritätsgedanke wahrscheinlich in Nordeuropa gegenüber den südlichen Ländern und ihren Schwierigkeiten eher wenig ausgeprägt war. Da gibt es ein paar andere Vorschläge, die in der Zwischenzeit auch gemacht wurden, aber die sind also noch nicht sehr weit fortgediehen. Ich habe also gesagt, glaube ich, in der wirtschaftspolitischen Union, also die Ausrichtung einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik steckt ganz, ganz in den Kinderschuhen. Budgetkonsolidierung akzeptieren alle oder mehr oder weniger, bis auf die Bevölkerungen, also zumindest die Regierungen akzeptieren das und die Europäische Kommission. Aber es ist zum Beispiel auch nicht eingegangen worden und ausgegangen worden, das riesige Problem, dass ein Teil der Krisenursachen ist, diese irrsinnig stark auseinanderdriftende Einkommensverteilung in den einzelnen EU-Ländern. Seit den letzten 10, 20 Jahren ist es eben so, dass eigentlich die Arbeitseinkommen und Medianeinkommen, also mittleren Einkommen der EU-Bürger kaum mehr, wenn man die Inflationsabzieht, wachsen. Trotzdem sind die Länder weiter gewachsen, aber der Einkommenszuwachs ist eben nur fast ausschließlich den sehr hohen und höheren Einkommen und den Kapitaleinkommen, also den Nicht-Arbeitseinkommen, zugeflossen. Das hat auch, kann man dann lang drüber reden, das hat einen Teil der massiven Verschuldung der privaten Haushalte, die damit in Einklang steht, dann irgendwie hervorgerufen. Über diese auseinanderdriftende Einkommensverteilung, die auch aus dem Gerechtigkeitsgefühl vieler Bevölkerungsteile nicht mehr akzeptabel ist oder immer weniger akzeptabel ist, gibt es nur ganz schwache Versuche, das einzubremsen. Also es gibt eben so Versuche, die Boni bei Banken irgendwie einzubremsen. Werden wir sehen, wie weit das geht. In der Schweiz, kein EU-Land, hat es also gerade eine Volksinitiative gegeben, die sich also gegen hohe Managereinkommen nicht nur im Bankenbereich, sondern auch im realwirtschaftlichen Bereich sehr stark wendet. Und wahrscheinlich würde, wenn die europäischen EU-Länder sich trauten, dafür eine Volksbefragung zu machen, würden auch sehr große Zustimmungen finden. Aber es geht eben nicht nur um Neidgenossenschaft, sondern das hat auch politisch und volkswirtschaftlich ganz massive, also diese auseinanderdriftende Einkommensteilung, massive negative Folgen. Sie wissen natürlich, dass in den Südländern die Jugendarbeitslosigkeit ein ganz, ganz massives Problem darstellt. Also in den Südländern, Italien, Spanien, Griechenland, ist die Jugendarbeitslosigkeit, die gemessene Jugendarbeitslosigkeit, mehr als 50%. Und das ist nicht nur ein kurzfristiges Problem für junge Leute, die Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden, sondern Leute, die nie in den Arbeitsmarkt hineinkommen, die jahrelang eben daheim wohnen bleiben müssen, ohne Einkommen sind, deren Bindung an die Gesellschaft und deren Bindung an das politische System, in dem sie leben, geht sehr stark verloren. Ich meine, Man kann auf das Beispiel des arabischen Frühlings verweisen, wo, glaube ich, eben die massive Arbeitslosigkeit bei jungen, auch gut ausgebildeten Menschen eben zu diesen Revolten vor 2-3 Jahren geführt hat, die alle Jobs und Zukunftsaussichten wollen. Und letztlich beginnt es auch auf eines der reichsten ökonomischen Gebilde der Welt, die EU, überzugreifen. Dazu wird deutlich zu wenig gemacht. Es gibt keine EU-Initiative, die sich um Jugendarbeitslosigkeit kümmert. Es gibt viel zu wenig Initiative, die eben Wachstumskräfte fördert, die auf Innovationsförderung geht. Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die den EU-Bürgerinnen und Bürgern wird suggeriert, es gäbe keine Alternative zu dieser Austeritätspolitik. Ich glaube, wenn man die Medien liest, wenn man die irgendwie den Politikern zuhört, die eben irgendwo über die EU oder über die Wirtschaftspolitik reden, die alle im Grunde sagen, fast alle, es gibt keine Alternativen. Das ist vollkommen falsch. Es gibt immer Alternativen. Wirtschaftspolitik ist nicht eine auf physikalischen Gesetzen beruhende Wissenschaft, sondern eine Gesellschaftswissenschaft. Es gibt immer andere Wege. Natürlich haben die andere Auswirkungen, andere Kosten, aber es gibt andere Wege. Und solange die EU nicht in der Lage ist, stärkere Wachstumskräfte zu aktivieren und den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, dass es eben eine Zukunft gibt, glaube ich auch, dass die EU auf einem wirklich sehr, sehr schlechten Weg ist. Es ist sogar schon so, dass der nicht unbedingt der Linksabweichung verdächtige Internationale Währungsfonds seit einiger Zeit die EU warnt, diese Sparpolitik weiterzutreiben, weil sie eben sagt, sie kann weder die Budgetziele erreichen, noch kann sie irgendwie die internen Probleme der EU in dieser Form bewältigen. Es gibt eine ganze Reihe von, auch sogar der EU-Kommissar Olli Rehn hat am 7.3., habe ich mir gerade herausgesucht, behauptet, dass die Europäische Kommission nicht dogmatisch an den festgelegten und mit den Ländern vereinbarten Fahrplänen für die Budgetkonsolidierung mehr festhält. Zuerst hat es geheißen, es muss 2014 jeder ein ausgeglichenes Budget oder fast ein ausgeglichenes Budget haben. Jetzt heißt es also, okay, man kann bis 2016 oder 2017 warten. Also man gibt den Ländern ein bisschen mehr Zeit und sagt, ihr müsst nicht so rasch und so schnell konsolidieren, aber trotzdem geht man vom Weg, dass alle Länder konsolidieren und sparen müssen, nicht ab. Und das ist eben, glaube ich, das Problem. Wenn alle Länder in der EU sparen und niemand wächst, dann kann man auch kann nicht einmal Deutschland auch durch stärkere Exportanstrengungen aus dieser Krise herauswachsen, weil irgendwer muss eben die Sachen auch kaufen, wenn alle anderen schrumpfen, kann also auch niemand deutsche Wertprodukte kaufen. Okay, ich glaube, hinter all diesen wirtschaftspolitischen Verwerfungen und Unvollkommenheiten steht letztlich auch ein starkes politisches Problem. Die Verwirklichung der Fiskalunion, der Bankenunion, der wirtschaftspolitischen Union benötigt letztlich einen gemeinsamen Willen, dass jene Bereiche, die aufgrund der Verfasstheit und der Ziele eigentlich der Europäischen Union und der Eurozone, also die Dinge, die auf der europäischen Ebene geregelt werden müssen, auch wirklich dort gemeinsam geregelt werden. In der Krise ist es eben so, dass eine wirklich verstärkte Renationalisierung eingesetzt hat. Jeder versucht, sich möglichst selbst zu retten, ganz gleich, wie die Auswirkungen auf die anderen Länder sind. Jetzt sind die Wirtschaften ganz eng verflochten. Deutschland setzt 70% seiner Produkte innerhalb der Europäischen Union ab. Wenn die anderen Europäer nichts importieren, können die Deutschen auch nicht exportieren. Also außer sie können eben die Chinesen und die Inder und die Amerikaner noch überreden, noch mehr deutsche Produkte zu kaufen. Das ist aber schwierig. Aber es gibt eben eine ganze Reihe, und ich habe versucht, das aufzuzeigen, von Bereichen, die aufgrund der gemeinsamen Geldpolitik, die wir nun einmal haben seit 10 Jahren, seit 12 Jahren, letztlich auf gemeinsamer europäischer Ebene geregelt gehören. Und beim Bankenbereich ist es genauso. Jedes Land versucht, seine eigenen Banken zu retten, unabhängig davon, was das für das gesamte europäische Finanzsystem bedeutet oder nicht. Es gibt keinen europäischen Plan, zu sagen, wie soll unser Bankenwesen zum Beispiel in 10 Jahren, europäisches Bankenwesen, aussehen. Es ist bekannt, dass Europa insgesamt, neudeutsch, overbanked ist. Es gibt zu viele Banken und zu viele Bankfilialen. Und wahrscheinlich müsste ein signifikanter Anteil, niemand weiß genau, wie viel das ist, der europäischen Banken geschlossen werden. Es gibt eine ganze Reihe von Banken, die nicht lebensfähig sind. Wir haben in Österreich 1 oder 2 davon, die ich Ihnen gerne nennen könnte. Trotzdem werden sie mit allen Mitteln aufrechterhalten, auf Kosten der Steuerzahler. Es gibt in anderen Ländern genauso Banken, die nicht lebensfähig sind, die in irrsinnige Schwierigkeiten gekommen sind. In der Europäischen Union hat sich in der Krise fast keine einzige Bank geschlossen worden, obwohl viele Banken in massiven Schwierigkeiten waren. Aber die Kosten der Bankenrettung sind eben den Banken abgenommen worden und auf die Steuerzahler übertragen worden. In Irland, das der größte Fall, erste Fall wahrscheinlich dieser Art war, ist die Schuldenquote des Staates um 50 Prozentpunkte hinaufgegangen, weil der Staat grosso modo alle Schulden, und das sind ca. 50 Milliarden Euro, der Banken übernommen hat. Ohne zu schauen, welche Banken sind lebensfähig, vielleicht kann man doch einen Teil der Kosten auf die Bankeneigentümer und vielleicht auch auf die Anleihenbesitzer übertragen. Und in der ganzen EU ist das zwar weniger drastisch, aber doch auch so gemacht worden. Und letztlich ist dadurch, also nach Schätzungen, die Schuldenquote der EU-Länder insgesamt um ca. 20 bis 25 Prozentpunkte hinaufgegangen und hat dann die Schwierigkeiten, die die Banken an sich haben, auf die Staatsbürger übertragen, die jetzt dort aufgrund eben dieser Geschichten höhere Zinsen den Finanzmärkten, wer immer das ist, zahlen müssen. Ich glaube auch, also dieser Trend zur Renationalisierung ist im Grunde eine Katastrophe, weil er letztlich nicht wahrnehmen will, dass eben was europäisch geregelt werden muss, europäisch geregelt werden sollte. Man kann natürlich das immer anders machen, aber das ist wahnsinnig teuer und führt eben dazu letztlich, dass die Europäische Union und die Eurozone jetzt seit 2008 in der Krise ist und sehr viele Menschen, nicht so sehr in Österreich, aber in vielen Südländern, und es greift eben immer weiter in den Norden hinein, letztlich ganz massiv verarmen. Und man muss nicht die drastischen Beispiele nennen, wie viele Personen in Spanien aus den Fenstern gesprungen sind, weil sie delogiert wurden. Aber es sind also 200 Personen, 200 Fälle sind bekannt zumindest. Das ist irgendwie in einem der reichsten Länder und in den reichsten Regionen der Welt, also wirklich eine Katastrophe. Und wenn Sie Suppenküchen in Griechenland sehen, dann glaubt man also auch irgendwie, man ist also in einem ganz, ganz anderen, in einer ganz anderen Region. Die Informations- und Kommunikationsstrategie von Regierungen, Europäischer Kommission zur Darstellung von Alternativen ist bisher kaum gemacht worden. Die Eliten, die Kommission, unsere Regierungen sehen eigentlich noch immer nicht, dass sie einen anderen Weg gehen sollten. Sie sehen zwar langsam, dass sie katastrophale Folgen verursacht haben, aber wirtschaftspolitische Dogmen sind, wie einige hier wissen, wahrscheinlich auch ziemlich fest gefahren. Und bevor man zugibt eigentlich, dass man vielleicht massive Fehler gemacht hat, wird sicher noch einige Zeit vergeben. Und das ist zum Teil die Katastrophe. Wie tief muss die Krise noch werden? Wie hoch muss die Arbeitslosigkeit noch steigen? Wie hoffnungslos müssen also vor allem junge Menschen in den Südländern, aber auch in anderen Ländern noch sein, bevor man vielleicht doch draufkommt, dass letztlich die Rezepte, für die man ja auch ein historisches Beispiel in der Weltwirtschaftskrise der frühen 30er Jahre mit deren Folgen hat, jetzt vielleicht wieder auf Europa zukommen. Man soll also sicher nicht den Teufel an die Wand malen und natürlich müssen die Folgen nicht so sein wie eben im Faschismus und im Nazismus, der dann zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, aber jedenfalls die Situation ist also glaube ich gravierend genug. Ich komme jetzt zum Ende. Ich glaube also nicht im Moment, dass die Finanzkrise die EU frisst, wie der Titel suggeriert. Aber ich habe, glaube ich, irgendwo gesagt, also es ist fast so, dass er die Haut abzieht. Ja. Also auf der anderen Seite hat aber die EU auch, und die EU ist natürlich nicht irgendein abstraktes Gebilde, sondern die EU sind wir alle und sind die Institutionen, die wir durch unsere Politiker dort letztlich auch geschaffen haben, die passen letztlich zu dieser Krise nicht dazu und waren bisher nicht in der Lage, sich an die Krise oder überhaupt an eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik, das wäre eben dann, wenn die Krise endlich überwunden sein sollte, anzupassen. Deswegen glaube ich, müssen also Kommunikationsstrategien von Regierungen, von Zivilgesellschaft, von allen möglichen Leuten, von uns allen, letztlich die Regierungen auch dazu zwingen, die Realitäten stärker wahrzunehmen, als das bisher der Fall ist. Andererseits gibt es die Demonstrationen oder gibt es eben diese massiven Wahlenthaltungen oder eben den Zulauf zu politischen Mitbewerbern, die sehr einfache Lösungen versprechen, die aber sicher falsch sind. Danke für mich.
Gerne. Bitte, gibt es dann Fragen aus dem Publikum? Vielleicht darf ich noch kurz zusammenfassen. Also das Bild, das Sie jetzt gezeichnet haben, ist ja eigentlich nicht sehr positiv, aber das wissen wir ja. Eigentlich ist die Union ja keine Union. Es gibt überhaupt keine Ziele, die eigentlich da gemeinsam verfolgt werden. Es kämpft ja wieder jedes Land um sein Land und wieder um seine Vorteile, wie man gehört haben, Banken und so weiter. Wo geht das hin?
Naja, es gibt natürlich, wenn man die EU-Verträge anschaut, im Artikel 1 und 2 stehen also alle möglichen und alles, was gut und teuer ist, als Ziele drinnen. Nur eben, wenn man dann schaut, wie die unterlegt sind mit Mechanismen, mit Instrumenten, auch mit Geldmitteln wahrscheinlich, dann sieht man eben, dass das alles zwar sehr schön am Papier steht, wie das natürlich auch in vielen Verfassungen der Fall ist, aber letztlich die Implementierung und wie das umgesetzt wird, ist also sicher, entspricht dem überhaupt nicht. Also natürlich, wenn man mit EU-Gremien diskutiert und den Leuten sagt, ihr habt eben keine Ziele und ihr seid also primär und fast ausschließlich auf Budgetkonsolidierung konzentriert, dann zeigt einem jeder den Artikel 2 des Vertrages und sagt, da steht ja eh alles drinnen, wir haben alle diese Ziele. Wenn man dann sagt, na, aber wie verfolgt ihr sie? Dann sagt sie, ja, das obliegt den einzelnen Mitgliedstaaten. Also es gibt eben das übergeordnete Ziel, gibt es praktisch nicht auf der EU. Und es wird eben auch, also ich war eben 10 Jahre lang im Finanzministerium und also sehr viel in den EU-Gremien dabei, es wird auch nirgends diskutiert. Ja. Dann plötzlich also sagt man, okay, wir haben eine vergemeinschaftete Agrarpolitik, dafür geben wir auch 40% des EU-Budgets aus. Okay, da haben wir ein Ziel irgendwie, das war früher, hat es diese ganzen Überschüsse gegeben, die gibt es jetzt nicht mehr und so. Und die Agrarindustrie ist also, wie immer gut sie ist. Aber in den anderen Bereichen eben obliegt das jedem einzelnen Land und da wollen wir uns eigentlich nicht wirklich einmischen. Ja. Also in dem Sinn stimmt das irgendwie, also auf der einen Seite am Papier gibt es sehr viel, aber gelebt wird die Budgetkonsolidierung und der Schuldenabbau.
Ja. Sind die Auswirkungen einer Krise dann auch zum Beispiel diese ganzen Wahlausgänge jetzt Italien oder so, das ist auch...
Also ich glaube, erst einmal sind, glaube ich, in allen EU-Ländern, in denen seit Beginn der Krise Wahlen stattgefunden haben, sind die Regierungen abgewählt worden, als Repräsentanten offensichtlich dieser Politik. Und eben in anderen Ländern oder in vielen Ländern gibt es eben, und es ist nicht nur, dass dann die Oppositionspartei, die irgendwie staatstragend wäre, also gewinnt, das gibt es auch in einzelnen Ländern, aber der Zulauf eben zu Berlusconis und Beppe Grillos, also man soll ja nicht Italien da herausheben, oder auch eben zu, sage ich jetzt einmal, FPÖ und Stronach in Österreich, wird immer größer. Ja? Und da sind eben die Leute, die irgendwo entweder gegen die EU insgesamt sind, ohne irgendwelche Alternativen zu haben, oder die eben sagen, es ist alles irrsinnig einfach, wir wissen, wie es geht. Ja? Also ich glaube schon, dass das auch politisch eben sich so damit zeigt. Ja?
Bitte. Kurz warten. Bitte, danke.
Herr Dr. Bayer, ich habe von Ihrem Vortrag eigentlich auch als einzigen Lösungsweg herausgehört, es müsste ein großer Wachstumsschub kommen. Jetzt, das Wachstum ohne zusätzliche Verschuldung ist, wie Sie wissen werden, eigentlich unmöglich. Und jetzt meine ich, meinen Sie nicht, dass man viel stärker das Augenmerk auf die Gesamtverschuldung eines Staates legen sollte? Also Staat, Haushalte plus Unternehmen und nicht immer nur jetzt also diesen Teilbereich Staatsverschuldung und die hochspielen, weil da mangelt es daher am Verständnis, dass man eben diese Schulden ja nur im Endeffekt verschieben kann zwischen diesen drei Sektoren. Und also mir kommt so vor, dass unsere politischen Eliten die Bevölkerungen in diese Grauslichkeit hineinhetzen, dass sie einem sich ständig beschleunigenden Zug nachzulaufen haben. Und obwohl man eigentlich wissen müsste, dass es aussichtslos ist. Daher meine vorletzte Frage, wenn ich dazu die Gelegenheit bekomme, bitte. Denken Sie über die Monetative, wo man sagt, irgendwie sind ja schon Anzeichen da, dass man in die Richtung geht, wo die EZB die Anleihen quasi selbst aufkauft und nicht mehr über die Banken geht, obwohl das ja, das sind alles eigentlich illegale Dinge, die da gemacht werden, weil es rechtlich ja noch nicht abgesichert ist. Das wäre noch meine Frage. Die letzte weiß ich jetzt nicht mehr. Vielen Dank.
Wir auch, ich nehme.
Okay. Bitte. Ja. Naja, es gibt zwei Dinge. Also das eine ist einmal die konjunkturelle Frage. Also wir sind jetzt in einer Rezession, in einer Krise. Und also es gibt eben private Haushalte, den Unternehmenssektor, den Staat und dann eventuell, wenn es geht, die Nettoexporte. Ja. Diese vier Sektoren bilden die Summe der volkswirtschaftlichen Gesamtsituation. Wenn jetzt die privaten Haushalte sparen oder ihre Schulden zurückzahlen, also nicht alle Einkommen, die sie haben, ausgeben, wenn die Unternehmen, wie es jetzt der Fall ist, die eigentlich im Normalfall eben Netto-Schuldner sind, also sich verschulden, die Spareinnahmen des privaten Sektors im Grunde in Investitionen übersetzen, aber das tun die Unternehmen zurzeit auch nicht, sondern sie zahlen ihre Schulden, die sie vorher aufgenommen haben, jetzt zurück, also sie werden auch Netto-Sparer. Und wenn man nicht netto exportieren kann, dann gibt es eigentlich nur mehr einen Sektor, dass wenn das Wachstum oder das Bruttonationalprodukt nicht zurückgehen soll, das kompensieren könnte, das wäre der Staat. Also es müsste sich meiner Meinung nach in der jetzigen Situation, in der Krise, der Staat trotzdem noch weiter verschulden, weil eben die anderen Sektoren durch Sparen nicht die Wirtschaftskreisläufe in Gang setzen. Das ist keine langfristige Lösung, aber das ist eine Lösung in der Konjunkturkrise. Aber zur Frage, ich habe eben auch da einen Vorschlag. Jetzt ist es eben so, und wenn wir wieder jetzt über die Staatsverschuldung reden, sind es eben die privaten Finanzmärkte, bei denen der Staat sich verschuldet, also Kredite aufnimmt, beziehungsweise die seine Anleihen kaufen. Und da war es ja bisher so, dass bis zur Krise in der Eurozone alle Euro-Länder fast die gleichen Zinsen, niedrigen Zinsen gezahlt haben wie Deutschland. Wie dann Griechenland ins Gerede gekommen ist, sind plötzlich die Zinsen, die Griechenland zahlen musste, um sich weiter zu verschulden, ins Unermessliche gestiegen. Und auch jetzt noch 10-jährige griechische Anleihen, dafür muss Griechenland 11% Zinsen zahlen, Deutschland zahlt also 0,97%. Also, und es gibt so eine Daumenregel, wenn die Zinsen irgendwie über 4-5% hinausgehen, ist das nicht tragfähig, weil da einfach das Wirtschaftswachstum eben nicht so stark ist, dass daraus die Zinsen bezahlt werden können. Deswegen meine ich, öffentliche Budgets sind ja nicht Jux und Tollerei, obwohl es natürlich auch in der Stadt Linz oder im österreichischen Bund einige Ausgaben gibt, die vielleicht nicht das Gelbe vom Ei sind und der öffentlichen Wohlfahrt dienen. Aber letztlich sind öffentliche Budgets, ich glaube, das hat der Bruno Kreisky gesagt, irgendwie der in Geld gegossene Ausdruck des Regierungsprogramms. wofür die Leute letztlich gewählt wurden und die Parlamente das unterstützt haben. Jetzt hat man also öffentliche Budgets, also Ausgaben, die eben durch Einnahmen finanziert werden müssen, und da gibt es vielleicht Lücken, weil die Steuern eben nicht genügend sind, weil also die Rezession da ist, und deswegen muss der Staat sich, um diese Ausgaben tätigen können, verschulden. Warum überlässt man die Finanzierung dieser privaten Verschuldung den privaten Finanzmärkten, die keine öffentlichen Ziele haben, denen das öffentliche Wohl aus gut und wohlverstandenem Interesse nicht wirklich am Herzen liegt, sondern die wollen maximale Verzinsung haben. Warum entzieht man den privaten Finanzmärkten nicht die öffentliche Verschuldung? Warum finanziert man das nicht durch eine öffentliche Institution, die auch den Parlamenten rechenschaftspflichtig ist? Und Sie haben gesagt, die EZB macht das zum Teil schon, aber sie macht das nicht wirklich so. Ich meine, sie schrammt am Rande der Verträge hin, weil sie eben nicht die ursprüngliche Begebung von Anleihen kauft, sondern sie kauft am Sekundärmarkt, also von Banken im Grunde. Ja. Aber sie müsste also wahrscheinlich meiner Meinung nach natürlich mit gewissen Kautelen und Sicherheiten und so weiter, damit also die Politiker nicht also auf die Geldpresse unbeschränkt zugreifen können, ohne jegliche Disziplin. Aber sie müsste eben entweder selbst oder über den europäischen Stabilitätsmechanismus, der eine Bankenlizenz brauchen würde, diese Finanzierungen machen. Also ich glaube, man muss einfach die öffentliche Finanzierung den privaten Finanzmärkten entziehen. Die hätten noch immer genug zu tun, um private Finanzierung zu machen und diese einer öffentlich rechenschaftspflichtigen Institution zu übergeben. Es gibt natürlich diese historisch fürchterlichen Dinge, wo eben die Politik auf die Geldpresse zugreifen konnte und massivste Staatsausgabenausweitungen für irgendwelche Projekte, die den Herrschenden zugute kommen oder für die also wahrscheinlich Prestige sind, aber nicht der Bevölkerung, gemacht wurden und damit auch die Inflation hinaufgetrieben haben. Aber dazu müsste man eben, wie das der Währungsfonds macht, wie auch letztlich auch dieser europäische Stabilitätsmechanismus, wenn der Kredite vergibt er die auch nur mit ganz bestimmten Auflagen, die also hier erfüllt werden müssen. Also man könnte das ohne weiteres machen. Aber das wäre sicher ein gewisser oder ein massiver Tabubruch in dem jetzigen Verständnis der Aufgabe von Notenbanken. Aber ich glaube, also das wäre, dann hätte man eben die Garantie letztlich, oder wenn man auch ein Zwischenweg wäre, eben Eurobonds zu vergeben, dass man also europäische Staatsanleihen insgesamt begibt und die dann auf die Länder, die das Geld brauchen, aufteilt. Dann würden eben dort die Zinsen letztlich möglicherweise im Durchschnitt der europäischen Zinsen sein, aber nicht 11% für Griechenland und 9% für Spanien und noch mehr für Dings. Aber das ist natürlich politisch ein Problem, weil natürlich zum Teil zu Recht viele Deutsche sagen, und so wird ja dort die Diskussion geführt, warum sollen wir für die unverantwortlichen Politiker in Griechenland und in den Südländern irgendwie die Verantwortung übernehmen, weil letztlich also auch die deutschen Zinsen vielleicht ein bisschen aufgehen würden.
Können wir zur nächsten Frage kommen? Ja, oder vielleicht, dass man auch kurz zusammenfasst, also eigentlich kann man ja sagen, das Ganze ist nur verschieben von Schulden und es wird ein Loch gestopft und das andere geht auf und zu. Es kann es nie ausgehen eigentlich. Aber das war jetzt keine Frage von mir, ich wollte das nicht nur vorstellen.
Ja. Also natürlich, viele der Schulden, ich habe es gerade eh gesagt, sind von den Banken, also vom Privatsektor zum Teil in den Staatssektor einfach verschoben worden. Und volkswirtschaftlich natürlich ist die gesamte Verschuldung zu betrachten und wäre wichtig natürlich. Das nur von einem Sektor zum anderen ist eine Verteilungsfrage. Ja.
Ich mein, also die Krise kann gar nicht enden eigentlich.
Naja, die Krise kann schon enden, aber natürlich müssen, ja, die Schulden, irgendwer muss das natürlich zahlen. Ja. Unflotig, ja.
Hoffentlich. Ja, okay. Darf ich die nächste Frage bitte?
Am lebenden Objekt.
Ja. Bitteschön.
Sie haben die Frage oder das Problem der Leistungsbilanzdefizite überhaupt nicht angeschnitten. Das ist meiner Meinung nach oder Meinung vieler Leute die Hauptursache in den Ungleichgewichten in Europa. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Wir haben de facto gesamteuropäisch gesehen keine Austeritätspolitik, weil wir noch immer
2% Budgetdefizite fahren, europaweit. Die einzigen, die momentan ausgeglichene Budgets haben, sind Deutschland, Dänemark, glaube ich, und Estland. Alle anderen haben Defizite. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3, was sind die Alternativen? Mit Geld zuschütten können keine Alternativen sein. Ich darf Sie daran erinnern, dass die EU an Griechenland in den letzten Jahren, 30 Jahren, fast 400 Milliarden Euro Subventionen gegeben hat. Danke.
Ja, also ich glaube, die Behauptung, dass die EU keine Austeritätspolitik fährt, betreibt, ist insofern, glaube ich, zu differenzieren, als es darauf ankommt, was sind die Pläne, wo wird gespart, und das wird überall massiv gemacht, und wie schaut dann das Budgetergebnis am Schluss aus? Und das sind eben zwei unterschiedliche Dinge. Was Sie jetzt gesagt haben, dass also nur Deutschland und Estland, glaube ich, und Dänemark Überschüsse hätten und alle anderen Defizite haben, das stimmt von den Ex-Post-Zahlen her, aber alle kürzen und reduzieren ihre Budgets und ihre Ausgaben, geplanten Ausgaben, massiv. Jetzt gibt es natürlich Ausgaben, die, wenn die Krise stärker ist, also sogenannte automatische Stabilisatoren, heißt das so schön im ökonomischen Neudeutsch, dann steigen die Ausgaben für Arbeitslosigkeit, ungeplante Ausgaben. Es steigen Ausgaben für Sozialhilfe, damit die Leute nicht auf der Straße verhungern. Das ist eben genau dieser Kreislauf, der eben die eigenen von der EU selbst gewählten Budgetziele nicht erreichen lässt, weil eben dadurch, dass alle Länder ihre geplanten Ausgaben zurückfahren, eine massive Rezession in der EU entstanden ist und dadurch weniger Wirtschaftswachstum oder sogar Rückgänge in der Wirtschaftsleistung, die damit in Verbindung stehenden und davon kommenden Steuereinnahmen einfach stärker zurückgehen. Dadurch steigen die Lücken. Und deswegen muss man also, glaube ich, immer schauen, die Leute sagen jetzt, die Griechen haben keine Austeritätspolitik. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Milliarden an Staatsbediensteten eingespart wurden, wie die Mindestpensionen gekürzt wurden, dann sehen Sie einfach, dass eine ganze Reihe von geplanten Ausgaben, und das ist genau das, wo es letztlich dann in die Realwirtschaft und in die Beschäftigung übergeht, dann wirklich das Ziel sich selbst eigentlich in den Schwanz beißt, wenn man so will, und nicht erreichen lässt. Zur ersten Frage, Sie haben vollkommen recht, ich habe also die Leistungsbilanzdefizite oder Ungleichgewichte nicht erwähnt. Es gibt viele andere Sachen, die ich nicht erwähnt habe. Das ist natürlich, und Sie haben recht, das ist einer der großen Probleme innerhalb der EU. Und da gibt es auch, also es müssen auch die einzelnen Länder jetzt seit 2 Jahren ihre Leistungsbilanzdefizite der EU melden oder Überschüsse melden. Aber die Anpassungsleistung wird wieder asymmetrisch nur von jenen verlangt, die also Leistungsbilanzdefizite haben. Jetzt ist es eben so, ich habe das, glaube ich, vorher eher schon gesagt, es können Einzelne nur Überschüsse haben, wenn die anderen Defizite haben. Es können nicht 27 Länder, wenn das insgesamt ausgeglichen sein soll, Überschüsse haben. Irgendwer muss das Klumpert kaufen, die hochwertigen Waren, die Deutschland und Österreich produziert, muss ja auch kaufen. Also ich will das überhaupt nicht negativ machen, im Gegenteil, nicht? Aber es Überschüsse und Defizite in einer geschlossenen Wirtschaft halten sich die Waage. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und wenn solche Ungleichgewichte da sind, dann muss es eben Ausgleichsmechanismen von beiden Seiten geben. Aber genauso wie eben gesagt wird, es muss zuerst die öffentlichen Haushalte in Ordnung gebracht werden, damit wir wieder automatisch von selber wachsen können, gibt es eben auch sehr stark die Ideologie, und die wird natürlich auch von Deutschland und Österreich und Finnland vertreten, die Überschüsse haben, sagen alle anderen, wir sind Nettoexporteure, alle anderen sollten genauso tüchtig sein wie wir. Dass das nicht geht, ist leider Gottes etwas, was in einem geschlossenen Wirtschaftsgebilde nicht geht, ist eben das Problem, dass irgendwie die Anpassungsleistungen, die verlangt werden, einfach ganz asymmetrisch und unzureichend sind.
Bitte schön.
Ja, ich habe verstanden, dass ein Großteil der Probleme ja in der Finanzwirtschaft entstanden sind und nicht in der Realwirtschaft. Mhm. Wenn wir mal vielleicht von Griechenland absehen. Jetzt haben ja die Länder der Eurozone ja mal beschlossen, dass sie doch eine Finanztransaktionssteuer machen wollen, um diese Probleme zu bekämpfen. Was ich ja im Grunde nach für richtig halte, weil ja damit dann auch der Finanzsektor die Kosten dieser Schulden bezahlen würde und die nicht sofort von der Realwirtschaft zu übernehmen wären. Soweit mir bekannt ist, haben ja den Großteil oder nicht sogar alle Länder der Eurozone gesagt, ja, sie sind bereit, diese Finanztransaktionssteuer zu installieren, damit wir auf diese Art und Weise uns schneller aus der Krise herauskommen. Und meine Frage an Sie lautet jetzt, warum warten wir auf die Nicht-Eurozone-EU-Länder, dass die auch zustimmen, damit wir in dieser Frage weiterkommen?
Also grundsätzlich ist es so, dass 11 Länder der Eurozone den Grundsatzbeschluss gefasst haben, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Aber eben, wie das oft in der EU passiert, es ist der Grundsatzbeschluss gefasst worden, aber die Details sind noch nicht ausverhandelt. Es sind die Steuersätze nicht ausverhandelt. Es ist nicht der Bereich ausverhandelt, den es treffen soll. Sind das nur Aktien, Gewinne und Kredit und Sparzinsen? Oder geht das also auf alle Finanzprodukte, auf Derivativaktionen und so weiter? Und also ich glaube zwar, dass die Finanztransaktionssteuer grundsätzlich eine richtige Idee in dieser Situation ist, aber es kommt eben wie immer auf die Ausgestaltung, auf die konkrete Ausgestaltung an. Es zeigt sich jetzt schon, dass also eine Reihe von Ländern, darunter wieder unser großer Nachbar im Norden, eher bremsen und sagen, wir wollen vielleicht doch ein bisschen genauer uns das noch anschauen und länger warten. Und zum Teil ist natürlich das Argument, dass wenn nur, sagen wir jetzt, nur 11 Länder der Eurozone eine Steuer einführen, nachdem Finanzaktivitäten eben sehr volatil sind und nicht unbedingt in der Eurozone selber durchgeführt werden müssen, gibt es natürlich die Möglichkeit und die Gefahr, dass es Ausweichbewegungen gibt, dass man eben die Deutsche Bank oder auch die Raiffeisen vielleicht in Singapur sich eine Filiale aufmacht und ihre ganzen Transaktionen über Singapur macht. Also diese Ausweichbewegungen gibt es. Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die glaubhaft versichern, dass die Ausweichbewegungen nicht so groß sein sollen, weil einfach das Kerngeschäft hier ist und es halt auch nicht jeder Österreicher unbedingt, also aus Linz unbedingt nach Singapur übersiedeln will, um dort also Finanzgeschäfte zu machen. Aber die Gefahr gibt es in irgendeiner Weise und das ist deswegen nicht ganz von der Hand zu weisen. Es ist allerdings, glaube ich, auch wenn es eine wirksame Finanztransaktionssteuer mit sinnvollen Steuersätzen gäbe, das ist zwar ein wichtiges Instrument, aber glaube ich nicht alles und nicht komplett. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, eben, wie reguliert man eben die Bereiche, die außerhalb der bisherigen Regulierungsbereiche sind, wer soll das regulieren und so weiter. Und es schaut so aus, ich meine, ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber sobald der Grundsatzbeschluss für die Finanztransaktionssteuer gefasst war, haben sich eben sehr viele Banken wieder massiv dagegen, auch in der Öffentlichkeit und politisch zu wehren begonnen. Und ich glaube, diese leichten Verzögerungs- und Absatzbewegungen kommen natürlich aus der politischen Macht des Finanzsektors, der letztlich, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, so weiter tun möchte wie vor der Krise. Der Finanzsektor selbst sieht natürlich die Zeiten bis 2007 als sehr erfolgreiche und sehr wünschenswerte Zeiten an und würde am liebsten jetzt und möglichst rasch wieder daran anschließen. Und ich sehe eigentlich nicht die politische Gegenmacht, die sagt, es war ja absurd, weil der Finanzsektor letztlich in den letzten 20 Jahren vor der Krise so aufgeblasen wurde und letztlich wahrscheinlich den Sektor Realwirtschaft ausgebeutet hat durch seine riesigen Aktivitäten und durch diese ungeheuren Volatilitäten, die er erzeugt hat. und auch durch die Renditen, die er verlangt hat, die also aus der Realwirtschaft nicht finanzierbar sind. Es gibt diese Gegenbewegung nicht, den Finanzsektor wirklich auf das ihm zustehende Maß als Diener der Realwirtschaft wieder zurückzustufen. Warum das so ist, in Amerika kann man es immer leicht sagen, die Finanzminister werden von Wall Street Leuten gestellt, die Spenden, die von den Finanzinstitutionen für die Wahlkämpfe kommen, sind riesengroß. Das ist ein bisschen, das stimmt zwar, aber auch die Verflechtung in Österreich, also bis vor nicht so vielen Jahren hat es also rote und schwarze Banken gegeben und auch derzeit natürlich sind die Banken politisch sehr, sehr einflussreich. Ja. Sie wissen es, dass auch im Medienbereich große österreichische Bankenkonzerne, Finanzkonzerne ganz gewaltig vertreten sind und natürlich auch dort die Medienberichterstattung mit beeinflussen. Aber die Gegenmacht letztlich, den Finanzsektor dorthin zu bringen, wo er eigentlich sein sollte, in das langweilige Geschäft in Unternehmen zu finanzieren, die Gegenmacht sehe ich noch nicht. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Problem. Aber die Finanztransaktionssteuer, wenn sie einmal da wäre, wäre ein Mosaikstein zumindest in vielleicht von einigen der Aktivitäten, die dann zu teuer wären, wieder abzubringen. Aber man müsste im Regulierungsbereich sehr, sehr viel mehr machen.
Ich glaube, eine letzte Frage. Haben wir noch eine?
Ich möchte nur mal zu dem Problem kommen, das Problem der Südstaaten, also der Spanien, Portugal. Und auch passt recht gut zum Thema des heutigen Abends. Es hat ja die Vision gegeben, dass man in Europa schafft, dass man wirtschaftlich schwache Länder heranführt an die Stärke der starken Länder. Aktuell schaut es einmal so aus, wie wenn das nicht gelungen ist. Jetzt ist die Frage, man hat beispielsweise Portugal, Spanien wirklich einiges auch in die Infrastruktur investiert, zum Teil auf wo wirklich Gelder der EU hineingeflossen sind. Macht die EU da etwas falsch, oder muss man den Bürgern ehrlicherweise sagen, oder muss man die Instrumente verändern, oder muss man den Bürgern ehrlicherweise sagen, wenn wir funktionierende europäischen Wirtschaftsraum mit einer gemeinsamen Währung haben wollen, heißt es letztendlich, wir brauchen eine Transferunion, wo genauso wie in Österreich starke Wirtschaftsräume, die schwachen Wirtschaftsräume mit fördern und den Abstand, damit der Abstand in Grenzen bleibt. Hat die EU da wirklich auch bei den Maßnahmen etwas falsch gemacht?
Ja, ich glaube, also das vorher angesprochene Beispiel von Griechenland zeigt schon, dass da einiges falsch gelaufen ist. Nach Griechenland ist wirklich wahnsinnig viel Geld geflossen. Nach Irland ist noch mehr Geld, also relativ zum BIP, geflossen. Irland war aber irgendwie ein Erfolgserlebnis, hat allerdings eben auch durch Real Estate, also Realitäten, Blase, massive Probleme bekommen. Die Griechen haben halt einen Großteil des Geldes eben nicht in ihre Verbreiterung der Wirtschaftsstruktur gebracht. Und da hat es auch viel zu wenig wahrscheinlich, wie man jetzt sieht, Vorgaben der EU gegeben. Im Grunde werden in der ganzen Regionalförderung eben machen einzelne Regionen, Teilregionen von Ländern reichen Projekte ein, die von der EU mehr oder weniger auf Stimmigkeit überprüft werden. Aber sagen wir, dass es irgendwo da einen Dialog gegeben hätte, dass die EU-Kommission sagt, also ein Entwicklungsplan für Griechenland, um es von der sehr einseitigen Ausrichtung auf Agrar und Tourismus wegzubringen, also nicht, dass man diese Sektoren schrumpfen muss, aber dass man andere aufbaut mit dem vielen Geld, das ist zum Beispiel überhaupt nicht passiert. Und deswegen ist also auch das, was letztlich jetzt im Norden von Griechenland verlangt wird, ihr müsst, um wettbewerbsfähig zu werden, hauptsächlich die Löhne senken dort, ist ein vollkommener Humbug. Ich meine, das hilft vielleicht ein bisschen was, ja. Aber wenn man eben eine Wirtschaftsstruktur hat, die also auf letztlich Sektoren aufgebaut ist, die nicht wertschöpfungsintensiv sehr stark sind, und wenn man im Tourismus vor allem aktiv ist, wo man eben ins Nebenland Türkei fahren kann, das also gut funktioniert, und wo die Preis, also Touristen sind eben genauso wie Kapital eigentlich sehr mobil, ja. Die ans eigene Land zu binden, ist wahnsinnig schwer. Da ist man irrsinnig Konkurrenz ausgesetzt. Dann ist das ein Riesenfehler der Instrumente der EU wahrscheinlich. Spanien ist ein ganz anderes Problem. Spanien war ein Musterknabe, nur 20% Schuldenquote, hat gut funktioniert, haben selbst eben auch eine riesige Realitätenblase verursacht. Aber die spanischen Banken waren bis vor 1,5 Jahren auch die Musterknaben in der EU. Gut reguliert, mit höchsten Eigenkapitalquoten, nur konnten sie eben dann diese selbstverschuldete Realitätenkrise auch nicht verkraften. Ja. Aber es sind also sehr unterschiedliche Sachen, glaube ich, die da gelaufen sind. Portugal ist sicher auch eine relativ schwache Wirtschaft noch, die halt aus einer langen Unterentwicklungsphase eben nicht schnell genug wahrscheinlich wirklich in eine Verbreiterung der Wirtschaftsstruktur gegangen sind und letztlich auch die EU-Strukturgelder, die sie in großem Ausmaß gegeben haben, heute wirklich nicht optimal verwendet haben. Nachher weiß man es natürlich immer besser, aber da sind sicher massive Instrumentenfehler begangen worden.
Dora, können wir noch? Ja, Sie haben also, glaube ich, zuletzt sehr, meines Erachtens richtig, den Finger auf den wunden Punkt gelegt, dass also der Finanzsektor dringlich reguliert werden müsste und dass Sie da also nicht eine Gegenkraft sehen gegenüber dieser Übermacht des Finanzsektors. Ich glaube, dass ja diese Regulierungskrise eine wichtige Seite ist. Die institutionelle Krise haben Sie auch angesprochen, oder die Krise in den Steuerungsmechanismen und den Abstimmungs- und Koordinierungsmechanismen. Aber ich denke eben auch, dass die Krise im Kern eine politische Krise ist, eine Krise der Zielsetzung der EU, die zwar irgendwo auf dem Papier schön feierlich deklariert ist, aber man muss sich immer wieder erinnern daran, dass der Erfolg der EU, das, was die EU ausmacht, als Erfolgsprojekt ist, dass die EU ein Friedensprojekt ist, dass es gelungen ist, über Jahrzehnte hinweg die Interessensgegensätze auf diesem Kontinent in einer friedlichen Art und Weise auszutragen. Und das sehe ich mit diesen wachsenden Ungleichgewichten natürlich massiv gefährdet. Nicht nur Ungleichgewichte zwischen den einzelnen EU-Ländern, sondern auch innerhalb der Länder natürlich, wie Sie es angesprochen, zwischen Arm und Reich. Ich möchte aber auf eine Frage zurückkommen, die mir wichtig erscheint, weil in dieser Diskussion wiederum so quasi sehr eurozentrisch diskutiert wird. Die Finanzkrise ist ja eine globale Krise. Wie sehen Sie also im globalen Spiel der Kräfte die Stellung der EU jetzt gerade im Zusammenhang mit der Finanzkrise? Verliert da die EU jetzt insgesamt im globalen Spiel der Kräfte an Gewicht? Ich glaube, dass das unzweifelhaft der Fall ist. Beziehungsweise wird also die Finanzkrise da von anderen Mächten ausgenutzt, um die EU insgesamt zu schwächen und zu destabilisieren?
Keine ganz leichte Frage. Also erstmal ist die Finanzkrise keine globale Krise, sondern eine Krise der Industrieländer, der reichen Länder. Die Finanzkrise gibt es letztlich, also ausgegangen ist sie von den Vereinigten Staaten, hat auf Europa die zum Teil die verrückten Finanzprodukte der Amerikaner blöderweise gekauft haben, nach Europa geschwappt, und die japanische Situation ist ein bisschen eine andere. Aber die Krise, die Finanzkrise gibt es eigentlich nicht in Brasilien, in Lateinamerika, in China, in Indien, die eben jetzt die am stärksten wachsenden Bereiche sind und von der Finanzkrise weitestgehend nicht betroffen sind. Also Lateinamerika, Argentinien ist ein Sonderfall irgendwie, weil die eben einen Staatsbankrott vor einigen Jahren hatten. Die Entwicklungsländer sind zum Teil betroffen, aber die sind so wenig in die europäischen und auch amerikanischen Finanzkreisläufe eingebunden, dass sie eigentlich, also Afrika wächst jetzt stärker zum Beispiel als je zuvor. Wer betroffen jetzt ist eher die Ost- und Südeuropäer, also die ex-sozialistischen Länder, wenn man so will, also von der Ex-Sowjetunion bis zum Balkan. Die sind betroffen, weil die eben sehr, sehr stark seit einigen Jahren in die EU und das, was dort passiert, eingebunden sind und der Bankensektor vor allem in Osteuropa eigentlich zu 80% in der Hand westeuropäischer Banken ist. Und deswegen also die ganze Finanzierung, die über die Mutterbanken, auch österreichische Banken, die ja sehr stark da sind, gelaufen ist, zum Stillstand gekommen ist, weil die Banken bei uns selber genügend Schwierigkeiten haben und eher Kapital abziehen aus der Ukraine und aus Russland und aus Aserbaidschan und aus Kasachstan, als sie zufügen. Also es ist eine Krise, die partiell ist, nicht die ganze Welt betrifft, aber es ist wirklich eine Krise der reichen Länder, die natürlich, in denen eben der Finanzsektor so verrückt gespielt hat. Letztlich die Deregulierung des ganzen Finanzsektors, also die Aufweichung der Regulierungsgeschichten auch unter der Präsidentschaft von Clinton ist in Amerika das Dreibankensystem, das also Commerzbanken und Investitionsbanken getrennt hat aus den 30er Jahren, ist aufgehoben worden. Jetzt sind viele Commerzbanken in verrückte Investmentbankenaktivitäten hineingeflossen und haben halt dort dann eben die Verluste mittragen müssen, die im Investmentbanking-Bereich gemacht wurden, der eigentlich dessen, jetzt grosso modo, der englische Superfinanzaufseher hat sogar gesagt, das, was die Investitionsbanken eigentlich machen, ist gesellschaftlich schädlich und nicht nur nicht nützlich. Also, und deswegen gibt es immer wieder die Diskussion jetzt, wieder Commerzbanken von Investitionsbanken zu trennen oder zumindest also irgendwelche chinesische Mauern dazwischen aufzubauen. Also das läuft alles so. Was wollte ich jetzt sagen? Was war die Frage? Also, naja, und natürlich, ich glaube, innerhalb dieser reichen Ländergruppe fällt Europa zurück. Das ist jetzt nicht so sehr gegenüber den aufstrebenden Ländern, die ganz andere Mechanismen hier haben, sondern eher zum Beispiel gegenüber den USA, weil die einfach in der Krise viel schlauer und viel pragmatischer reagiert haben, als das Europa tut. Die Federal Reserve Bank hat halt im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank zwei Ziele, Inflationsbekämpfung und Wachstumsförderung. Und hat eben viel früher und hat also nicht diese rechtlichen Probleme, die Europäische Zentralbank hat, hat also viel früher in Staatsanleihen zum Beispiel investiert und hat also viel früher auch Banken geschlossen, aber auch mehr Geld in die Kreisläufe gepumpt und hat letztlich damit also auch größere und länger dauernde Konjunkturprogramme der amerikanischen Regierung mitfinanziert. Die waren schneller und waren pragmatischer und nicht so dogmatisch, wie das bei uns der Fall ist. Das ist natürlich leichter, wenn man 27 oder 17 Akteure in der Eurozone hat, ist es halt schwierig, die aufeinander abzustimmen, wo eben sehr unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen und wo natürlich nationale Interessen eine Rolle spielen. In Amerika redet niemand darüber, dass, was weiß ich, Massachusetts, Alabama seit vielen Jahren in einer Transferunion mitfinanziert. In Österreich wird auch kaum darüber geredet, dass Vorarlberg Burgenland lange Zeit mitfinanziert hat. Es gibt schon immer wieder ein bisschen was. Aber in der EU ist eben diese Diskussion um Solidarität oder um Transferunion, die wird ganz anders gehandelt, weil man gesagt hat, also wir sind die Tüchtigen, wir sind die wettbewerbsfähig sind und die eben verantwortungslosen, happy-go-lucky Südländer leben in den Tag hin und jetzt sollen wir für sie gerade stehen. Also das wird einfach politisch ganz anders gesehen. Obwohl natürlich Abgrenzungen in der amerikanischen Politik sind ja auch katastrophal. Aber die laufen nicht regional ab, sondern die laufen eher irgendwie wirtschaftspolitisch und politisch ab. Also Europa wird sicher geschwächt und wird vor allem auch geschwächt, weil es eben nicht gemeinsam auftritt. Auch in den internationalen Verhandlungen und bei den G20 sind die einzelnen EU-Länder da. Es ist zwar auch der Kommissar dabei oder der EU-Präsident, aber letztlich sind die Engländer und die Franzosen und die Deutschen und die Italiener sind dort und machen ihre eigenen Wortmeldungen. Ja. Und auch wenn die anderen gutartig wären, sagen sie, also was wollen die Europäer jetzt? Ja? Jeder sagt was anderes, jeder vertritt seine eigenen Interessen und damit schwächt man sich natürlich auch rein verhandlungstechnisch natürlich massiv in internationalen Verhandlungen. Also ich glaube, die Euro-Krise fällt letztlich im Moment zumindest den Europäern sehr, sehr stark auf den Kopf, aber eben in vieler Hinsicht, glaube ich, selbst verschuldet. Weil sie eben nicht in der Lage wären, und das ist ja auch verständlich natürlich, halt irgendwo mehr Europa in den Entscheidungsmechanismen zu generieren und sich eben so selbst vereinzeln eigentlich und damit also gegenüber dem Rest der Welt massiv schwächen. Es gibt so Diskussionen, nur ganz kurz noch über möglicherweise eine Freihandelszone USA-Europa. Also ich glaube, das wird noch irrsinnig lang dauern, weil da geht es also besonders um Agrarinteressen, die ganz, ganz kontrovers sein werden, vergemeinschaftete europäische Agrarpolitik, Handelspolitik und auch sehr starke amerikanische Agrarlobby. Also ich glaube, da Freihandel zu schaffen und wie, also dann vor allem, das ist ja auch natürlich nicht ganz ohne, ja, wie es Europa schaffen wird, den Zentralalpenraum als Agrarproduzent in einer Freihandelszone aufrechtzuerhalten, wird sehr, sehr schwierig sein. Das ist schon jetzt in den ganzen WTO-Verhandlungen immer ein Problem für Europa. Aber Europa schafft es mit relativ viel Geld für die alpine Landwirtschaft eben hier eben einfach nicht nur Effizienzkriterien zugutekommen zu lassen, sondern auch den ländlichen Raum zu unterstützen. Aber in einer Freihandelsgeschichte wird das wahrscheinlich fallen müssen. Die Amerikaner, die halt Agrarflächen haben, wo ein Acker so groß ist wie halb Oberösterreich, werden halt die kleinräumige österreichische Landwirtschaft nicht wahnsinnig unterstützen wollen und eben unter massiven Druck setzen. Und das ist auf den Weltmärkten zum Teil eh schon passiert.
Also das Wort Krise wird uns noch sehr lange begleiten, kann man sagen, oder?
Es gibt dann alle möglichen Ausprägungen ja. In anderen Bereichen, ja.
Bitte noch einmal eine Frage.
Halten Sie die Anregung, sage ich jetzt einmal, an die Südstaaten zu mehr Wettbewerbsfähigkeit zu kommen, als wirklich ehrlich, weil es ist ja doch eigentlich kontraproduktiv für die Nordstaaten, wenn man jetzt das so sagen möchte, für die Entwickelten. Und ist es nicht nur eigentlich ein bisschen eine zynische Aufforderung, barfuß noch schneller zu laufen, wobei wir also immer neuere und bessere Laufschuhmodelle haben werden und auch darauf achten werden. Und als letztes, mir ist die Frage, die ich zuvor vergessen hatte, wieder eingefallen. Und zwar, Sie haben meiner Meinung nach völlig richtig gesagt, also der ESM wird natürlich zur Rettung von Frankreich nicht mehr ausreichen. Und jetzt ist natürlich auch zu befürchten, nachdem das System ja so weiterläuft, dass im Endeffekt, also als letztes wird Deutschland drankommen. Und da wäre meine Frage, gibt es da eine Idee, wer wird das auffangen? Und also wann das sein wird, möchte ich gar nicht wissen.
Was war die erste Frage? Entschuldigung.
Die Aufforderung, die Wettbewerbsfähigkeit.
Ach so, naja.
Zwischen Nord- und Südstaaten.
Ja, schon. Ich meine, es ist ja so, also in der globalen Wirtschaft, es gibt immer neue Anbieter, die Sachen jetzt produzieren, die auch Österreich produziert hat. Ich meine, wenn Sie sich die österreichische Wirtschaftsstruktur anschauen, in den 60er Jahren haben wir noch eine sehr große Begleitung zur Textilindustrie gehabt, Schuhindustrie. Das ist alles weg, weil das nach Süden gewandert ist. Österreich hat sich behaupten können, indem es höher wertschöpfungsintensive Produkte durch Innovationen, die österreichische Unternehmen und Arbeitnehmer geschaffen haben, produziert hat. Und das ist letztlich ein permanenter Wettlauf. Wie weit der geht, weiß niemand. Aber Länder mit Mitteltechnologien, so wie Österreich, aber auch Deutschland, müssen sich immer wieder neu erneuern, um im internationalen Wettbewerb gegenüber den aufstrebenden Ländern, die zuerst imitieren und dann aber auch eigenständige Innovationsleistungen bringen, Ja, schon. Aber das Wirtschaftsprodukt ist im Moment, das ist zwar möglicherweise ressourcenbeschränkt irgendwann einmal oder klimabeschränkt, aber bis dahin ist es letztlich ausweitbar. Ich meine, die menschliche Wohlfahrt hat sich in den letzten 1000 Jahren massiv vergrößert. Die Lebenserwartung sogar seit 1960 um 30 Jahre in Österreich fast. Also immerhin, wenn das also ein Indikator für Wohlfahrtssteigerung ist, dass die Leute länger leben, ist das schon was, ja, und gesund länger leben. Und natürlich, die Versorgung mit materiellen Gütern ist natürlich deutlich besser geworden. Ja. Und also natürlich gibt es, das ist dann die andere Diskussion, Grenzen des Wachstums insgesamt. Aber solange man die nicht stellt, also ist es das Los aller Wirtschaften, wenn sie ihre Einkommen steigern wollen und letztlich jedes einzelne Land auf der Welt, mit Ausnahmen und mit ein paar Krisen, steigert permanent seine Einkommen und die materielle Wohlfahrt seiner Bürgerinnen und Bürger, aber muss eben mit anderen Konkurrenten immer wieder schauen, vorn zu bleiben. Also das trifft auf jedes einzelne Land, auf jede einzelne Region, glaube ich, zu, dass dieser Drang zur Innovation und zur Wertschöpfungssteigerung da ist. Ob das die Einkommen in Europa jemals ausgleichen wird, das glaube ich nicht. Es wird immer Unterschiede geben, lange Zeit. Und das gibt es auch natürlich in einzelnen Ländergebilden, die also kohärenter sind als die Europäische Union, wie in den USA, sind natürlich die Einkommensunterschiede zwischen dem Norden, Massachusetts oder Kalifornien und Mississippi sind ziemlich gewaltig. Dort passiert halt dann der Ausgleich zum Teil, dass Leute abwandern und woanders hinwandern. Und das ist natürlich letztlich das Los jener Länder, die sich nicht schnell genug im Land selber anpassen, dass die besser ausgebildeten Arbeitskräfte dort Arbeit suchen, wo eben höhere Einkommen erzielbar sind. Und das passiert ja letztlich auch. Also wir lesen es in den Zeitungen überall jetzt. Portugiesen, Spanier, Griechen, die zwar vorher so lang, also bis zur Krise ja, auch, aber in gemäßigtem Ausmaß nach Nordeuropa gewandert sind, machen das jetzt viel stärker. Junge Universitätsabsolventen, liest man in allen Zeitungen, sind vielleicht Einzeldinge, aber jene, die können, wandern aus. Ich habe lange Zeit Bosnien in der EBRD politisch vertreten, war sehr viel in Bosnien. Dort ist ein Großteil der gut ausgebildeten Bevölkerung ist in der Zwischenzeit nach Nordeuropa abgewandert und hat aus politischen Gründen zum Teil, weil die in ihrer politischen Blockage eben überhaupt keine Zukunftsaussichten für ihre Kinder sehen. Und das ist natürlich für das Land ein gewaltiges Problem. Letztlich, wie das ja auch auf vielen griechischen Inseln ist, die Leute sind zum Teil nach Athen und nach Saloniki gewandert, viele der kleinen Inseln, da gibt es nur mehr ein paar alte Leute und ein paar Hausruinen, wo vielleicht die Leute wieder zurückfahren auf Urlaub und das dort dann aufbauen, aber das ist Entvölkerung. Ja. Das ist sicher eine der theoretischen Lösungsmöglichkeiten, aber sozial nicht wahnsinnig verträglich. Nicht? Also deswegen, glaube ich, ist dieser Drang zur Innovation und zur Wertschöpfungssteigerung ist da und der ist letztlich historisch ohne weiteres machbar. Natürlich glaubt jeder, irgendwo muss es aufhören, aber es geht ziemlich weit. Ja. Die andere Frage ist natürlich die, also das ist jetzt eher so Grenzen des Wachstums, sind materielle Güter und das, was wir als Wirtschaftswachstums messen, wirklich gleichzusetzen mit der Wohlfahrt? Und das ist natürlich nicht so. Es gibt eine ganze Reihe und immer stärker werdende Literatur jetzt, die sagt eben, letztlich in sehr reichen Ländern oder in vielen reichen Ländern sind die Kosten der weiteren materiellen Wachstumssteigerung eigentlich größer als die Zunahme in der Wohlfahrt. Es gibt eine ganze Reihe von psychischen Krankheiten, von physischen Krankheiten, die Allergien nehmen zu, die Kriminalität nimmt zu, alles Mögliche, die Fahrtzeiten nehmen zu, die Luftverschmutzung wird immer ärger. Also es gibt, und die Leute haben überhaupt keine Zeit mehr, auch die nicht materiellen Teile des guten Lebens zu bringen. Der John Maynard Keynes hat 1930 einen Aufsatz geschrieben über die Zukunftsmöglichkeiten unserer Kinder, unserer Enkelkinder. Das ist ungefähr jetzt unsere Generation. Und da hat er sich vorgestellt, dass eben aufgrund der wenn alles gut läuft, werden die Wohlstandszuwächse so sein, dass die Leute nur mehr circa 4 Stunden im Tag arbeiten werden und den Rest der Zeit nicht faul sein werden, sondern wirklich Muße haben, aber Muße in dem Sinn, dass sie soziale Kontakte haben, dass sie sich künstlerisch betätigen, dass sie im Kepler-Salon sitzen und so weiter, nicht? Die Realität schaut natürlich jetzt ganz anders aus, ja? Die Leute arbeiten zum Teil mehr, viele arbeiten viel mehr.
Noch länger.
Andere arbeiten überhaupt nicht. Die Arbeitszeitverkürzung eben als Versuch, das durchzusetzen, ist irgendwie gescheitert, weil das viele Leute doch am materiellen Einkommen das mehr schätzen. Vielleicht auch die ganze Mentalität, wenn der Nachbar eben das größere Auto hat oder den 4. Fernseher hat, möchte ich das auch haben. Also es gibt da eine ganze Reihe von Sachen, warum das nicht so funktioniert. Aber es muss natürlich nicht so sein. Aber das ist eine Diskussion, die wir, glaube ich, ein anderes Mal führen müssen.
Ich glaube, eine Wortwendung haben wir noch, gell? Bitte.
Ja. Jens hat auch gesagt, in the long run, we are all dead, ja? Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Ich glaube, dass es den Euro nicht gegeben hätte, wenn von Anfang an eine Transferunion angestrebt worden wäre. Das heißt, die Deutschen nicht mitgetan. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Transferunion machen, müssen wir die Bürger fragen. Und die Bürger werden Nein sagen, wie es derzeit ausschaut.
Ja, also zwei Sachen. Also erstmal, der Keynes hat das natürlich gesagt, in the long run we are all dead, aber was er gemeint hat, war, im Moment kommt es auf die kurzfristige und auf die Konjunkturentwicklung an. Und wenn wir aus der Krise nicht herauskommen, dann nutzt es ja nichts, dann braucht man gar nicht darüber nachdenken, was später ist, lang später sein wird, im Gegensatz zu dem Aufsatz, den ich gerade zitiert habe, weil dann kommen wir eh nicht dahin. Also er hat für Konjunkturpolitik und damit also auch für die aktive Rolle des Staates in der Konjunkturpolitik, also für die weitere Verschuldung, wenn eben der Privatsektor netto spart, dann muss der Staat also netto ausgeben, damit also das Wirtschaftswachstum wieder in Gang kommt. Das Zweite ist, Sie haben natürlich recht, so wie die Diskussion geführt ist, sind natürlich viele Leute für die Transferunion. Das ist genauso, wenn Sie die Leute fragen, auch die Österreicher fragen, wollen Sie gern Steuern zahlen? Und das nicht weiter ausführen, wird jeder sagen, nein, eigentlich möchte ich lieber weniger Steuern zahlen. Das sind nur Nachfragen, die, glaube ich, eben, wenn sie so gestellt werden, ungefähr so ausschauen wie eben die Wiener Volksbefragung, die ich erleiden musste, wo also auch sinnlose, zum Teil sinnlose Fragen gestellt wurden, die mit den tatsächlichen Problemen nichts zu tun haben. Aber das geht dorthin, dass ich sage, man darf nicht immer nur vom bestehenden Bewusstsein ausgehen. Wenn die Information so ist, dass die bestehende Wirtschaftspolitik so ist und ausweglos ist und die einzig mögliche ist und keine Alternativen aufgezeigt werden und den Leuten, Bevölkerungen nicht die Folgen ihres Abstimmungsverhaltens, wenn sie gefragt werden, vor Augen geführt werden, dann schaut es natürlich so aus. Ich glaube wirklich, und ich habe das also irgendwie werde ich da in diesen politischen Kreisen, also als Beamter, mitgetan habe, die EU-Informationspolitik über das, was in der Krise passiert, ist eine Katastrophe. Ja? Sie ist nicht existent. In Deutschland sind Wahlkämpfe geführt worden, wollt ihr, dass unser schwer erarbeitetes Geld dem an die unverantwortlichen Griechen geht? Na klar, das geht natürlich in die Köpfe vieler Leute hinein, die nicht weiter denken. Und die nicht sehen, dass eben, möglicherweise war es ein Fehler, dass man Griechenland aufgenommen hat. Da waren allerdings die Deutschen die stärksten Treiber dafür, weil sie gesagt haben, aus politischen Gründen, Griechenland ist ein wichtiges NATO-Land und wir kennen Griechenland, obwohl sie irrsinnige Schwierigkeiten haben und das schwächste Glied in der Eurokette sein werden, wir können Griechenland nicht außen vor lassen. Ja? Also ich denke mir halt auch irgendwo, man muss manchmal auch sagen, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Und man muss eben, wenn man eine gemeinsame Geldpolitik machen will, das war ein Wunschtraum, dann muss man eben auch die Institutionen und letztlich auch die Kosten dafür übernehmen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man vollkommen unbeeinflusst jeden werken lässt, wie er will und dann Geld hinschaufelt. sondern es heißt natürlich, dass man gemeinsame Werte und gemeinsame Mechanismen hat und sich dem auch wirklich unterwirft. Es war ja, das, ich habe es vorher schon gesagt, die ersten, die den, also die Deutschen haben, wie sie die Eurozone sich dazu bereit erklärt haben, haben sie eben gesagt, wir machen die Eurozone nur, wenn wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt mit den drei Zielen, mit den 3% Budgetdefizit und 60% Schuldenquote vollkommen durchsetzen. Mit Sanktionen, dass 0,5% des BIP gezahlt werden muss, wenn das verletzt wird. Die Deutschen waren die ersten, die 3 Jahre später dieses Ziel selbst durchbrochen haben mit einer Steuerreform, die sie gemacht haben, für die sie eigentlich das Geld nicht hatten. Damals haben wir auch die kleinen Österreicher und ein paar andere geschrien und gesagt, also Sanktionen. Ihr habt uns das aufs Auge gedrückt und jetzt müsst ihr natürlich auch die Folgen zahlen. Die Deutschen haben sich dann die Franzosen gekapert und haben gesagt, also bitte, ihr seid auch knapp am Ziel, wenn ihr, und so sind die Abstimmungsergebnisse, dass 2 große Länder nicht überstimmt werden können. Ja? Die Deutschen und die Franzosen haben also die Sanktionen blockiert. Dann haben natürlich alle anderen Leute gesagt, na gut, wenn die wirklich die dogmatischsten aller Dogmatiker, die päpstlichen, jetzt haben sie nicht mehr den Papst, also gut, diese Leute, also das selbst eben die Regeln, die sie selbst aufstellen, verletzen, dann können wir auch. Ja? Und dann verlangen wir auch, dass das Sanktionen losbleibt. Und so kann natürlich so eine Gemeinschaft nicht funktionieren. Man stellt gemeinsame Regeln auf, verhandelt sie endlos und durchbricht sie dann als der die meiste wirtschaftliche Macht hat, weil sie halt 30% der Eurozone sind, als Erster. Ja. Und dann sagt man, also okay, wir wollen keine Transferunion. Ja, das ist natürlich, Konsistenz ist wahrscheinlich keine politische Kategorie, genauso wenig wie Dankbarkeit das nicht ist. Aber trotzdem sollte man also gewisse Rationalität auch einfordern können. Aber das gibt's halt nicht, weil natürlich, wie der Herr Stronach sagt, wer das Geld hat, schafft an oder weiß nicht was. Also, wer das Gold hat, macht die Regeln oder so. Ja.
Leider. Mit dem Enden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Weiß ich nicht, Applaus, oder? Ja.
Danke.
Ich darf jetzt vielleicht noch kurz die nächsten Veranstaltungen ankündigen, und zwar am kommenden Sonntag gibt es ein Kepler-Salon-Matinee um 11.30 Uhr. Da gibt es eine Stückbesprechung zum Landesdilemma. Das ist ein Stück am Landestheater in Linz. Schauspieldirektor Gerhard Willert wird selbst anwesend sein und zu diesem Stück sprechen. Montag drauf wird es dann ganz süß hier im Kepler-Salon. Da kommt der Maitre Chocolatier Helmut Wenschitz gemeinsam mit der Margit Leimer, das ist eine Genetikerin und Botanikerin, zu dem Titel Das Urgen der Schokolade, ein wiedergefundener Schatz. Wenn Sie jetzt vielleicht noch Informationen zum Programm haben des Kepler-Salons oder wenn Sie das Programm zugeschickt haben wollen, ist da hinten eine Liste aufgelegt, wo man sich eintragen kann. Nebenbei sind auch die Folder für den Freundeskreis, also für die Freunde des Kepler-Salons, jederzeit herzlich willkommen als Freund. Herzlichen Dank nochmal, guten Abend, kommen Sie gut nach Hause, alles Gute, danke. Schneid das, glaube ich, nicht.